Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit dem Wochenspruch aus Johannes 3 darf ich euch alle heute Morgen ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst am Karfreitagmorgen. Herzlicher Gruß auch an unsere Organistin Frau Lommel und alle die, die sich später in den Gottesdienst in elektronischer Form nochmal anhören werden. Folgendes habe ich abzukündigen. Sonntag 31.3. am Ostersonntag, ganz herzliche Einladung zum Osterfrühgottesdienst um 6.30 Uhr mit anschließendem Frühstück im Gemeindehaus in Breitscheid. Wir wollen wieder ein Frühstück in Form eines Buffets anbieten und freuen uns, wenn diejenigen, denen es möglich ist, etwas dazu beisteuern. In Medenbach findet der Ostergottesdienst an dem Sonntag bereits um 10 Uhr statt. Also Ostersonntag, 10 Uhr Medenbach, 6.30 Uhr Frühstück in Breitscheid. Am Ostermontag sind alle ganz herzlich zum gemeinsamen Kirchspielgottesdienst um 9.30 Uhr in die Evangelische Kirche Breitscheid eingeladen. Die Kollekte am Ostermontag wird für die eigene Gemeinde bestimmt sein. Die Kollekte am Ostersonntag, trage ich noch kurz nach, die wird für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken bestimmt sein. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 128 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Allen Gebern ganz herzlichen Dank für die Gaben. Gott segne die Verwendung und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die christlich-jüdische Verständigung. Der evangelische Arbeitskreis für das christlich-jüdische Gespräch in Hessen und Nassau ist aktiv im christlich-jüdischen Dialog, informiert darüber und regt an, ihn aktiv mitzugestalten. Der Arbeitskreis unterstützt Menschen und Organisationen, die sich für Friedens- und Sozialarbeit und für die christlich-jüdische Verständigung in Deutschland und Israel einsetzen. Dann noch zwei andere Dinge. Am 13.04. wird der Ralf Rehorn Pizza backen. Also in gewohnter Weise werden dann wieder rechtzeitig die Flyer auslegen, an denen ihr die Pizza bestellen könnt. Dann noch etwas ganz anderes. Wie ihr wisst, trifft sich ja montags immer um 19.15 Uhr hier in Medenbach der Gebetskreis. Wir sind so immer so zwischen 3 und 6 Betern an diesem Tag und wir haben festgestellt, dass wir an Gebetsanliegen eigentlich immer nur das haben, was wir selber mitbringen, was wir selber einbringen in den Gebetskreis. Die Leute, die wir kennen oder die Probleme im Ort oder in der Gemeinde, die wir kennen, die bringen wir ein. Wir hätten aber noch viel mehr Luft, wir könnten noch mehr Gebetsanliegen brauchen. Deswegen mein Vorschlag, wer möchte oder wer weiß, wer jemanden kennt, für den wir beten sollen, der kann uns das sagen, aber noch einfacher, er kann es auf einen Zettel oder auf ein Kärtchen schreiben, in Briefkasten werfen und ich werde es dann montags immer rausholen und wir nehmen das mit in, mit in den Gebetskreis rein. Das kann ganz einfach formuliert sein, das kann gerade so sein, wie ihr das wollt, das kann mit Name, das kann auch anonym sein. Also wir würden gerne im Gebetskreis einfach mehr Fürbitte halten für Leute aus unserem Umfeld, von denen wir es eben nicht wissen, wo ihr aber Zugang habt zu Informationen und zu, wo ihr wisst, dass einfach Probleme da sind. Also unser Angebot bitte formulieren, ab in den Briefkasten und wir nehmen uns gerne am Montag diese Dinge dann an. Ja, soweit meine Abkündigungen. Wir singen jetzt das erste Lied, die Nummer 94, die Strophen 1 bis 5.
Wir begehen den Karfreitag. Die Franzosen nennen ihn Bon Vendredi, den guten Freitag. Beides ist richtig. Das deutsche Wort Karfreitag mit dem althochdeutschen Kara, Leid, Schmerz, betont die schmerzvolle Seite des Leidens Jesu Christi. Und die Franzosen betonen, wie gut es für uns ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Es kann gar keinen besseren Freitag geben als diesen Bon Vendredi, diesen Karfreitag. Wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz den Psalm 22 gebetet hat und wir werden ihn jetzt gemeinsam beten. Fängst du an? Okay. Die Frauen mit Buzena zusammen.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.
Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schaden.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer.
Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen.
Lasst uns diesen Herrn anbeten. Lob singt ihr Völker alle, Laudate omnes gentis. Wir beten, in einer Welt voller Leid und Schmerz, heiliger Gott, ist das heute ein Tag mit einer schweren, aber sehr guten Botschaft für uns. Gib uns Herzen, die bereit sind, deine Botschaft zu hören und ihr gehorsam zu sein. Amen. Wir hören die Lesung heute in zwei Teilen aus dem Matthäusevangelium und unterbrechen das mit dem Gesang aus mit dem Lied 85.
Das Evangelium von Matthäus, das Kapitel 27. und die Verse von 33 bis 44. Die Kreuzigung. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgotha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war, doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Nachdem sie ihn aufs Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten und seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz umheilten Wache. Über seinen Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite von ihm. Die Leute, die vorübergingen, beschimpfen und verenten ihn. So, du kannst also den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat geholfen, hörten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israel ist, dann soll er doch von Kreuzen heraufsteigen. Dann verderben wir an ihn Glauben. Er hat Gott vertraut. Nun Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verenten ihn. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort. Zweite Lesung, auch das Evangelium von Matthäus, das Kapitel 27 und die Verse 45 bis 54. Der Tod von Jesus. Um Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm im sauren Wein und hielt ihn auf einen Stab hoch, damit er trinken konnte. Aber die anderen sagten: Lass ihn Ruhe, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffnen sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst beim den Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagten: Es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Das ist Gottes Wort.
Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen die letzten 3 Strophen aus dem Lied 85.
Thank you.
Die gehörte Geschichte aus Matthäus 27 vom Tod Jesu Christi ist auch heutiger Predigttext. Ich lese uns nur den letzten Vers des eben Gehörten noch einmal vor. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, ich weiß gar nicht, warum ihr hier seid. Ganz Deutschland freut sich über ein langes Osterwochenende. Das habt ihr richtig gehört. Die Karwoche ist mittlerweile zur Osterwoche geworden. Und es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dann heißt der Karfreitag auch noch Osterfreitag. Die meisten Deutschen wissen einfach mit diesem christlichen Fest ganz wenig anzufangen. Die 4 Tage taugen ihnen am ehesten für einen Kurzurlaub auf Mallorca oder eine Städtetour nach Rom oder Paris. Warum, um Himmels Willen, seid ihr heute in der Kirche und hört euch diese gruselige Geschichte einer römischen Kreuzigung von vor 2000 Jahren an? Wie erklärt ihr das euren Nachbarn? Am besten doch, man spricht gar nicht darüber. Die Nachbarn kommen schon lange nicht mehr hierher. Sie können halt mit dem alten Zopf nichts mehr anfangen. Der moderne Mensch braucht Gott nicht. Man hat Netflix, Amazon und Bitcoin und viele andere Wohltaten. Warum also seid ihr hier? Seid ihr keine modernen Menschen? Der Grusel kann es auch nicht sein. Den können Regisseure von Horrorfilmen euch heutzutage perfekt bieten, 90 Minuten lang, also länger, als ihr hier in der Kirche verweilt. Und außerdem ist das Homekino doch bequemer. Nein, ihr seid da, weil ihr spürt, diese Geschichte hat mit jedem von uns zu tun. Bei der Kreuzigung von Jesus, da kann man einfach nicht distanziert bleiben. Sie löst heftige Emotionen aus. Jede und jeder, entweder positiv oder negativ, sind wir betroffen. Und das ist seit 2000 Jahren immer noch dasselbe. Da liegt ein Geheimnis drin, das diese Welt nie mehr abschütteln kann. Ist es nicht so? Ihr seid hier, weil Jesus euer Herz bewegt. Ihr seid hier, weil der Heilige Geist euch herausfordert, mehr zu sein als nur stille Gottesdienstbesucherinnen und Besucher. Ihr wisst, ihr könnt ohne diese Geschichte aus dem Evangelium gar nicht sein. Sie hat sich in euer Herz eingebrannt. Sie fordert eure Gedanken und Emotionen. Ja, sie verlangt euer Bekenntnis und sie verlangt, weitererzählt zu werden, nicht als Schauergeschichte, sondern als Anstoß, das Leben auf das Kreuz Christi hinauszurichten oder zumindest als Anstoß, um darüber unruhig zu werden. Also was sehen wir? Da sind 3 Männer am Kreuz, 3 Männer, die auf bestialisch ausgeklügelte Weise auf ihrem Foltergerät sterben. Wir sehen 2 Verbrecher und einen Unschuldigen. Die beiden Verbrecher sind vermutlich Untergrundkämpfer. Sie haben wahrscheinlich einen oder mehrere Soldaten der römischen Besatzungsarmee getötet. Und die Antwort des Imperiums ist eine Machtdemonstration. Sie geschieht vor den Toren Jerusalems und vor aller Augen und mit tiefer Absicht genau an diesem Zeitpunkt. Denn auf diesem Weg vorbei an der Schädelstätte kommen die Pilger zum Passafest nach Jerusalem. Die Pilger, die sich beim Passafest an jenen Moment erinnerten, wo Gott das Volk Israel von der Unterdrückung befreit hat. Und hier will Rom ein deutliches Zeichen setzen. Träumt nicht einmal davon, dass ihr euch etwa in eurem religiösen Eifer erheben könntet und einen Aufstand anzettelt. Wir zeigen euch, was das Ende davon wird. Das wird euer Tod. Pilatus, der römische Statthalter, würde so etwas als Machtspiel bezeichnen. Scheinbar ist auch der Dritte, Jesus, der unschuldig Gekreuzigte, einem Machtspiel zum Opfer gefallen. Aber das scheint nur so. Hier sind nämlich viel größere Mächte im Spiel. Verglichen mit diesen Mächten hat das Römische Reich bei allem Respekt nur eine ganz geringfügige Nebenrolle. Die Mächte, die hier aneinander geraten, sind der lebendige Gott, der Ursprung allen Lebens, und Satan, der Vater der Lüge und der Herrscher des Todes. Hier am und um das Kreuz von Golgatha findet ein Kampf auf Leben und Tod statt. Und der, der den Kampf scheinbar verliert, ist tatsächlich der Sieger. Es geht um Wahrheit und Lüge. Schon in dem vorausgegangenen Schauprozess tobte der Kampf um Wahrheit und Lüge. Jesus nämlich sagte die Wahrheit, als er bezeugte: Ich bin der Messias, also der von Gott gesalbte Retter Israels und der ganzen Welt. Jesus sprach die Wahrheit, als er prophezeite, er werde zu Rechten des allmächtigen Gottes sitzen. Seine Richter aber sprachen in tiefster Verirrung und unter Vergewaltigung der Wahrheit von einer ungeheuren Lüge. Sie befanden, dass Jesus nicht von Gott sei. Ausgerechnet sie, die den Messias anhand der Tora und der Propheten hätten erkennen müssen, verfehlen ihre Bestimmung. Was sie als Wahrheit hätten erkennen müssen, das beurteilen sie als Lüge. Und so sprachen sie Jesus, der ihnen die Wahrheit Gottes offenbart, für des Todes schuldig. Sie hatten ihn, so glaubten sie, der Gotteslästerung überführt, aber sie selber sind es, die höchst lästerlich über den lebendigen Gott zu Gericht sitzen. Aus Gottes Wahrheit machen sie eine Lüge, und die eigene Lüge, die halten sie für die Wahrheit. Es ist ein teuflisches Prinzip, diese Verwirrung und dieses Durcheinander. Und es gibt es auch bis in unsere heutige Zeit. Der Kampf um Wahrheit und Lüge, er tobt übrigens auch in unserem eigenen Herzen. Entweder du erkennst deine Trennung von Gott und du gibst unumwunden zu, ohne das Opfer Jesu verloren zu sein, oder du belügst dich selbst und hältst dich für einen guten Menschen. Der Teufel lässt nicht locker. Bis zum Schluss hat er mit dem sterbenden Jesus am Kreuz gekämpft. Er sorgt dafür, dass zu dem irrsinnigen Schmerz, den Jesus in seiner Todesqual erleidet, jede Menge bitterer Spott und Hohn über seiner Seele ausgegossen wird. Die Worte der Spötter sind ausgesprochen subtil. Sie stechen gezielt in das Herz des Messias. Da treten Leute auf, die sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Bis heute vermittelt der Teufel diese Lüge. Bis heute sagt er so Dinge wie, wenn es einen Gott gäbe, dann wäre kein Leid in dieser Welt. Das Leid beweist doch, dass es keinen Gott geben kann. Was soll das für ein Gott sein, so zickt der Teufel, der Schmerz und Quälerei zulässt. Dabei weiß es der Vater der Lüge besser. Er weiß, dass es gerade diese Lüge ist, die den Schmerz bringt. Was Gott betrifft, der leidet schon unendlich lange an den Menschen, die ihm den Rücken kehren. Gott sehnt sich nach lebendiger Beziehung mit seinen Kindern. Aber der Teufel flüstert dem Menschenherz ein, du bist dein eigener Gott. Sei dir deiner selbst bewusst. Du bist doch nur dir selber verantwortlich. Er weiß, dass es eine Lüge ist, aber die Menschen fallen dennoch reihenweise darauf hinein. Tatsächlich fürchtet sich der Teufel davor, dass der Messias am Kreuz stirbt. Denn der Teufel weiß, dass Jesus unschuldig ist. Und Satan kennt sich aus, denn er weiß, dass der Tod eines unschuldigen Gottessohnes das Heil des Menschen und den Untergang für ihn, den Herrscher des Bösen, bedeutet. Und darum versucht er es bis zuletzt. Er versucht alles, um den Gehorsam des Gottessohnes zu brechen. Wie damals in der Wüste, am Beginn der Tätigkeit Jesu, zitiert der Teufel die Heilige Schrift. Der Spott der menschlichen Hirten Israels gipfelt nämlich in dem Zitat aus Psalm 22, Vers 9, Gott soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Das ist klug gesprochen. Wir würden so etwas eine Zwickmühle nennen. Gott könnte Jesus nämlich sehr wohl aus den Todesschmerzen befreien. Aber dann wären die Menschen verloren. Gott hat sehr wohl Freude am Gehorsam seines Sohnes, doch dieser Gehorsam muss bis zum Schluss durchgehalten werden. Dann erst ist die Freude Gottes vollkommen. Der unschuldige Jesus am Kreuz stirbt stellvertretend für mich, den Schuldigen. Die Freude Gottes besteht darin, dass mit Jesu Tod alle Gerechtigkeit erfüllt ist und die Tür für mich und dich, Mensch, zurück ins Paradies offen steht. Das Toben und das Wüten Satans scheitert an der Liebe Gottes, an der Liebe Gottes zu uns Menschen. Warum muss Jesus sterben? Im Hebräerbrief wird es uns erklärt. Jesus ist unser aller Hohepriester und zugleich das Osterlamm. Jesus tritt in den Riss zwischen Gott und uns Menschen. Und Jesus verbindet, was unvereinbar war. Der heilige Gott und wir unheiligen Menschen, die wir uns von Gott getrennt haben, wir konnten nicht zusammenkommen. Aber jetzt ist es möglich. Jesus kann vor den Vater treten und für mich bitten. Und ich darf hinter seinem Rücken stehen und ich darf vertrauen, Jesus ist für mich gestorben. Ich darf Gott meine Trennung von ihm bekennen und durch die Liebe Jesu wird über meinem Eingeständnis der Schuld die Gnade Gottes wirksam. Das ist ein unfassbarer Vorgang. Wir können die Heiligkeit Gottes nur begreifen, wenn wir die Liebe Jesu anschauen, die so groß ist, dass er um unseretwillen den Tod erleidet. Zwei kurze Schlussgedanken. Der zerrissene Vorhang im Allerheiligsten des Tempels, das ist keine launige Randnotiz des Evangelisten. Es ist ein kräftiges Zeichen Gottes. Der Tempel in Jerusalem und sein Vorgänger, das heilige Zelt, das sind nämlich Abbilder des für uns unsichtbaren Reiches Gottes. Die genaue Beschreibung, wie dieses Zelt Gottes bzw. der Tempel auszusehen hat, steht in der Tora und macht deutlich, dass Gott uns ein Bild seiner ewigen Welt auf die Erde gegeben hat. Wir bräuchten hier jetzt einen gläubigen Juden, der uns von der Heiligkeit dieses Zeltes und des Tempels erzählen könnte. Wir würden mit angehaltenem Atem zuhören und wir würden spüren, dass wir einen Blick in Gottes Welt tun dürfen. Uns Christinnen und Christen ist unsagbar viel verloren gegangen, als wir die Demut aufgegeben haben. Der Weg Gottes mit dem Volk Israel lehrt uns so viel Weisheit. Unser Hochmut gegenüber dem jüdischen Volk, den wir durch die Geschichte der Christenheit bewiesen haben, ist durch und durch unbiblisch. Eines Tages werden es die Juden sein, die uns das heilige Geschehen des Karfreitags in seiner ganzen Tragweite offenlegen können. Wir glauben, dass der Tempel in Jerusalem der Geschichte angehört, aber in Wirklichkeit weist er uns auf den Ort Gottes hin und er wird eine wunderbare neue Zukunft haben. Achtet auf die Worte der Propheten und auf die Worte des Auferstandenen im letzten Buch der Offenbarung im Neuen Testament. Mit seinem Tod für uns Menschen durchschreitet Jesus den Himmel und tritt als unser Hohepriester und zugleich als Opferlamm Gottes vor den Thron des Allerhöchsten. Ich weiß, wir können nur alle Geschehnisse nacheinander denken. Das geht mir genauso wie euch. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. So bekennen wir das ja. Der Evangelist Matthäus verwirrt uns, indem er von geöffneten Gräbern am Karfreitag spricht. Aber bei Gott gibt es keine Zeit. Mit dem Höhepunkt der Heilsgeschichte beginnt bereits das Neue. Wir können es nur nacheinander denken. Darum heute Karfreitag und am dritten Tag die Auferstehung. Aber diese beiden Ereignisse gehören ineinander. Ohne Tod keine Auferstehung und Auferstehung nur durch den Tod hindurch. Mit Recht feiern wir die beiden Seiten dieses Festes an getrennten Tagen, sonst würde es uns nur verwirren und wir könnten es auch nicht vermitteln. Der Riss im Vorhang des Tempels aber weist uns darauf hin, dass der Karfreitag auf der Erde ein Geschehen im Himmel in Gang gesetzt hat. Und noch ein letztes. Zu Beginn des Prozesses gegen Jesus wurde die Wahrheit in Lüge verkehrt. Der Messias, der Sohn Gottes, wurde als Lügner und Gotteslästerer bezeichnet. Jesus, der Ursprung des Lebens, wurde zum Verbrecher gestempelt. Einen, den man des Todes für würdig befand. Es waren dies die Hüter der Heiligen Schrift, die den Messias nicht erkannten. Das sollte uns mahnen. Lasst uns die Heilige Schrift nicht so erforschen, dass wir das mit unserem Geist tun und uns unseren eigenen Gott bauen, zurechtzimmern, formen, wie wir es gerne hätten. Lasst uns die Heilige Schrift so lesen, dass wir jedes Mal um den Geist Gottes bitten und ihn demütig bitten, uns die Heilige Schrift aufzuschließen. Sonst wird es uns genauso ergehen. Wir lesen in der Bibel, wir glauben, wir hätten die Wahrheit, aber wir haben unsere eigene Wahrheit gefunden. Auf Golgatha waren es nicht die Kenner der Heiligen Schrift, sondern der heidnische Hauptmann, der sagte: Wahrlich, dies ist Gottes Sohn. Amen. Einigen oder allen ist das jetzt angeschlagene Lied unbekannt. Lasst euch mit hineinnehmen. Vielleicht gibt es aber die eine oder andere, die es doch kennt. Singt mit mir kräftig mit, bitte. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du deinen guten, starken Willen mit der Welt und mit uns allen ausgeführt hast, indem du unseren Herrn Jesus Christus, deinen lieben Sohn, hast in Gefangenschaft geraten lassen, damit wir frei würden, hast schuldig sprechen lassen, damit wir unschuldig würden, hast leiden lassen, damit wir Freude hätten, in den Tod gabst, damit wir ewig leben dürfen. Wir von uns aus würden verloren gehen. Wir haben solche Rettung nicht verdient, niemand von uns. Du aber hast uns in deiner unbegreiflichen Hoheit und in deinem Erbarmen dich mit unserer Sünde und unserem Elend gemein gemacht, um so Großes an uns zu tun. Wie sollten wir dir anders danken als damit, dass wir dieses Große begreifen, ergreifen und gelten lassen? Wie soll das aber anders geschehen, als indem derselbe lebendige Heiland, der für uns gelitten hat, gekreuzigt wurde, gestorben und begraben, aber auch auferstanden ist, jetzt selbst zu unseren Herzen und Gewissen redet, uns für deine Liebe aufschließt, uns anleitet, uns dir ganz anzuvertrauen und von dieser deiner Liebe und nur von ihr zu leben. Dass das in der Macht deines Heiligen Geistes geschehe, darum bitten wir dich in aller Demut, aber auch in aller Zuversicht. Lasst uns weiter beten mit den Worten des Vaterunser.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir das Lied 93, die 4 Strophen.
Thank you.
Gehen in diesen Karfreitag mit dem Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden.